Lasst mich euch am Anfang eine Geschichte erzählen. Es war letzte Woche Sonntagnachmittag. Und nach einer vollen Woche und nach einem vollen Wochenende mit Besuch, nachdem unser Besuch gefahren war, merkten wir, unsere Jungs sind nicht so ganz ausgelastet. Die saßen zusammen und stritten sich, fingen an, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen und drückten so die Knöpfchen, bei denen sie wussten, dass der andere darauf reagiert. Und Juliane und ich, wir saßen drin und wir dachten, das sind nicht unsere Jungs. Denn Kinder sind nicht dafür gemacht, zu lange drin zu sein, auf einem Haufen zu hocken. Gerade Jungs. Die sind dafür da, die Welt zu erkunden, die Welt zu erobern. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen raus. Und sind los zum Patensteig. Wir hatten keine Lust mehr auf diesen Streit. Und als wir sagten, es geht zum Patensteig, sagten sie, super, wir ziehen uns Badehosen an und gehen diesen Fluss hoch. Ich habe mich gefragt, welchen Fluss sie da genau meinten. Also stelzten sie mit Badehosen diesen Bachlauf hoch. Und es war so faszinierend, wie diese Kinder sich verändert hatten. Statt zu streiten, statt aufeinander loszugehen, erkundeten sie diese Wildnis, diesen reißenden Fluss unter ihren Füßen und halfen einander hoch. Wo der eine nicht mehr konnte, wurde der andere hochgezogen. Und mein persönliches Highlight war, wir gingen zu dieser Stelle vom Patensteig, wo der Fluss oder dieses Rinnsal unter der Straße entlangläuft. Und da ist ja so ein Tunnel, so ein Durchgang. Und unser Jüngster sagte, da muss ich durch. Und ich sagte, du, ich habe jetzt keine Lust, da durchzugehen. Das ist mir zu anstrengend. Ich sagte, du, ich gehe auf die andere Seite und ich warte da auf dich. Und mein Mittlerer, der hat auch keine Lust und sagte, ich komme mit. Ich bin da schon durchgegangen. Das kriegen wir hin. Und dann gingen wir durch und ich merkte, unser Jüngster, der stand davor. Und der Tunnel war ungeheuerlich für ihn. Und ich sagte, ich bin da. Komm mir entgegen. Und ich merkte, er macht so die ersten Schritte rein. Und dann fängt mein Mittlerer an. Los geht's. Komm, du schaffst das. Das ist nicht so schwer. Das sind keine Schwierigkeiten. Komm, wir sind da. Komm. Und er feuerte ihn an. Und ich dachte, wow, was für eine Schönheit. Und es wurde für mich, und ich merkte, wie Jesus sagt, du, so ist Gemeinde. Wenn Gemeinde nur in ihren Räumen hockt, dann fangen die irgendwann an, sich auf die Nerven zu gehen. Dann sieht man all die Fehler von Bruder sowieso, vom Pastor sowieso, der so viele Fehler wie der hat, und was Schwester X und Y alles falsch machen. Und man geht sich gegenseitig auf die Nerven und weil man einander so lange kennt, weiß man auch, welche Knöpfchen man drücken kann, damit man selbst die Oberhand gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass wir dafür gemacht sind, nur zusammenzuhocken. Und das haben wir letzte Woche in der Predigt gesehen. Dort spricht Paulus der Gemeinde zu, ihr seid neu gemacht. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Ihr seid nicht dafür gemacht, einfach zusammenzuhocken. Ein heiliger Haufen, der irgendwann einfach nur noch stinkt, weil er in sich wie ein Komposthaufen vegetiert. Ihr seid dafür gedacht, Botschafter in dieser Welt zu sein und den König Jesus und sein Königreich, dort wo ihr seid, an der Werkbank, im Büro, in der Familie, am Herd, am Bügelbrett, im Garten, an den Hausaufgaben, mich zu vertreten. Das ist unsere Berufung und Jesus wiederzuspiegeln, hinauszugehen und dort Licht zu sein. Paulus sagt es der Gemeinde in Korinth sehr deutlich zu. Er sagt, so sind wir nun Botschafter in Christi Stadt. Und er macht sehr deutlich, das ist nicht etwas, was wir gemacht haben. Das passiert, weil Gott uns dazu gemacht hat. Das ist unsere Identität. Das ist nicht etwas, was ich mir aussuche. Das ist nicht nur ein Auftrag, den wir erfüllen. Das ist etwas, was unser Wesen bestimmt. Das sind wir. Die Frage ist, ob wir so leben, wie wir sind. Denn wenn wir nicht so leben, wie wir sind, dann wird es Fehlentwicklungen haben. Und wir haben uns angeschaut, was eine solche missionale Haltung, also eine Haltung, die im Wesen verankert hat, rauszugehen und Botschafter zu sein, beinhaltet. Und wir haben gesehen, wie eine Herzenshaltung, eine Ansammlung von Überzeugungen und Werten ist, die dem Menschen helfen, mit einem Thema oder mit anderen Menschen umzugehen. Also eine Herzenshaltung hilft mir, mit gewissen Situationen umzugehen. Ich sammle über den Lauf der Zeit Werte, Lösungsansätze und mit dieser Haltung gehe ich an gewisse Dinge heran. Und diese Haltung sind geprägt von Werten, von Dingen, die ich als kostbar achte. Also unser Herz ist wie eine Schatzkammer, die gefüllt ist mit Schätzen. Dinge, die ich als besonders wertvoll erachte. Und sie helfen mir, in Situationen gut umzugehen. Und wir haben gesehen, wie unsere Haltung, wie unsere Herzenshaltung, das, was in unserer Schatzkammer drin ist, unsere Handlungen beeinflusst. Und in der heutigen Predigt wollen wir neue Dinge in diese Schatzkammer einfüllen. Wir wollen Werte hineinlegen lassen von Gott durch sein Wort, damit diese Haltung verändert wird, weil diese Haltung können wir nicht verändern, sondern sie muss verändert werden von außen, weil Gott hineinspricht und sagt, du, diesen Wert, den du hast, das ist vielleicht nicht mein Wert. Das ist dir vielleicht besonders wertvoll. Vielleicht ist dir besonders wertvoll, es bequem zu haben. Meine Jungs wollten es sehr bequem haben letzte Woche. War für uns kein Wert. Und ich glaube auch nicht, dass Bequemlichkeit ein Wert von Gott ist. Deswegen schauen wir uns heute und auch in den nächsten Wochen verschiedene Dinge an, die Gott wertvoll sind und die er in unserem Herzen, in unsere Haltung, in unsere Schatzkammer hineinlegen will, damit das unsere Handlung prägt. Wir wollen nicht nur Modelle vorstellen, sondern wir wünschen uns, dass Gott eure Herzen prägt und verändert durch das, was er hineinspricht, durch das, was er hineinlegt. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist der Wert der Vertraulichkeit. Denn Vertraulichkeit mit Jesus ist die Grundlage für einen missionalen Lebensstil. Und ich erkläre gleich, was ich unter dem Wort Vertraulichkeit meine. Und Jesus spricht immer wieder darüber, wie wichtig ihm diese Beziehung ist, die er mit seinen Jüngern hat. Die Aufträge, die er ihnen gibt, sind immer die Konsequenz des Rufes in die Nachfolge mit ihm, ihm hinterher. Der Auftrag entsteht aus diesem Ruf. Er sagt, kommt, folgt mir nach. Und in der Nachfolge entstehen die Aufträge. Aber der erste Ruf ist immer in die Nachfolge hinein. Und in den Worten, die Judith vorhin vorgelesen hat, wird es so schön deutlich. Und es ist eine ganz besondere Situation, in der Jesus diese Worte spricht. Wir kennen sie vielleicht aus Predigten. Es gibt, wahrscheinlich habt ihr so viele Predigten schon gehört, die ihr lange dabei seid. Tolle Bilder. Ich werde nicht alle Bilder auslegen, sondern ich versuche den Kern, den Wert, den Jesus dahinter hat, euch offen zu legen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Wert zu eurem Wert macht. Dass Jesus ihn als einen Schatz in euer Herz hineinlegt. Denn Jesus verabschiedet sich in diesem Abschnitt von seinen Jüngern. Es ist der letzte Gang, den er hat. Er macht sich auf nach einem tollen gemeinschaftlichen Mahl mit seinen Jüngern. Macht er sich auf zum Garten Gethsemane, wo er in Trauer, im Ringen, im Leid mit dem, was kommen wird, sich auseinandersetzt. Und auf dem Weg gehen die Jünger an Weinbergen vorbei. Das war der Weg nach Gethsemane. Sie gingen an Weinbergen vorbei. Und wahrscheinlich, wie Jesus so war, macht er deutlich, Leute, seht ihr das? Und dann fängt er an und nutzt einen Passus und sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Und er benutzt ein Wort, was aus dem vom Propheten Jesaja, den jedem Juden bekannt ist, der Weinstock. Der Weinstock Israel, das Volk Gottes. Und Jesus sagt, nicht Israel, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das, wo Gottes Wille, Gottes Ziel mit dieser Erde zusammenkommt. Ich bin dieser wahre Weinstock. Und er fängt ein Bild an zu entfalten, was all das, was Jesaja gesagt hat, bei weitem übersteigt. Und das, was diesen Abschnitt durchzieht, ist ein Verb und eine Sache. Jetzt habe ich das Fachwort dafür vergessen, aber das Verb ist bleiben. Bleibt verbunden. Es kommt über 10 Mal in diesem gesamten Abschnitt vor. Bleibt, 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 bleibt. Und das Wort Frucht. Und diese beiden Sachen hängen miteinander zusammen. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wie Jesus seine Jünger herausfordert, nachdem er Gott als den Weinbauer vorgestellt hat, der im Weinberg mit diesem Weinstock arbeitet und dafür sorgt, dass er Leben hervorbringt. Der macht deutlich, Gott tut alles dafür, damit dieser Weinstock Leben hervorbringt, damit er sich multipliziert. Und dann sagt Jesus, bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Das ist ein sehr typisches Beispiel für einen Text von Johannes. Johannes macht Erzählkreise. Deswegen werde ich auch nicht durch jeden Vers gehen, weil wir uns sonst ein paar Mal drehen müssten. Aber hier merken wir, hier macht Johannes einen der zentralen Erzählkreise dieses Gleichnisses auf. Und er macht deutlich, bleibt verbunden mit mir. Das ist die Hauptaussage dieses Erzählkreises. Ihr müsst mit mir verbunden bleiben. Ihr müsst eine organische Verbindung mit mir haben, wie der Weinstock und die Rebe eine organische Verbindung haben. Das ist ja nicht so, dass ein Weinstock einfach mit Tesa an eine Rebe angeklebt ist, sondern da ist eine Verbindung, die in die Zellen hineingeht und wo ein Austausch stattfindet, wo die Reben davon profitieren, dass der Weinstock aus dem Boden Nährstoffe und das Wasser hervorholt. Und die Rebe, die generiert über Photosynthese Energie und gibt das zurück, damit der Weinstock noch weiter wachsen kann und so weiter. Also da ist eine Symbiose, da findet etwas statt. Das ist mehr als einfach nur, ja, die sind irgendwie bekannt. Jesus macht deutlich, wenn da nicht eine Verbundenheit da ist, eine organische, tiefe Verbundenheit, wird keine Frucht entstehen. Und Frucht ist nicht das Ziel des Prozesses. Sie ist die Folge. Das ist sehr wichtig. Das Ziel und der Auftrag an die Jünger ist, bleibt verbunden. Die Folge dieser Verbindung, das ist eine logische Konsequenz. Wenn ihr verbunden bleibt, das ist logisch. Folge, es wird Frucht geben. Aber wenn ihr nicht verbunden bleibt, dann wird eine Rebe es nicht schaffen. Diese Blumen sind wunderschön. Und letzte Woche hatten wir hier einiges an Deko. Tolle, tolle Blumen, schöne Farben. Die haben Ablaufdatum. Diese Blumen wirken schön. Aber die organische Beziehung zu dem Ort, der ihnen Leben gegeben hat, der sie hat so wachsen lassen, ist getrennt. Das heißt, ihr Ende ist vorprogrammiert. Sie werden keine neuen Blüten hervorbringen. Sie werden keine neue Frucht mehr bringen, weil die Verbindung unterbrochen wurde. Und Jesus macht deutlich, das darf bei uns nicht passieren. Das darf in der Beziehung zwischen uns nicht passieren. Ich wünsche mir eine Art der Verbindung, die tief hineinwirkt in euch. Und deswegen benutze ich hier dieses Wort der Vertrautheit. Weil Jesus sich nicht nur wünscht, dass wir irgendwie dranbleiben, dass wir irgendwie dran hängen bleiben. Es gibt Zeiten im Glauben, wo es einfach nur noch ein Festhalten ist. Es geht nicht um eine emotionale Sache, so oh, wie nah fühle ich mich Jesus. Es geht um eine geistliche Haltung. Es geht um ein Bild, was ich habe. Was Judith gesagt hat, was ist, wenn ich scheitere? Ist Gott jemand, der dann böse ist, der die Beziehung zu mir kappt? Vielleicht hast du das erlebt, dass wenn du was falsch gemacht hast, dein Vater oder deine Mutter dich durch innere Distanz bestraft hat. Und du hast dieses Bild, was dir vielleicht eingebrannt wurde durch die Beziehung zu deinen Eltern, übertragen. Ja, so muss es ja bei Gott sein. Der ist ja heilig und er ist gerecht. Und Jesus macht dort das Einzige, warum man Reben abschneidet, ist, wenn sie keine Frucht bringen. Das heißt, wenn die Verbundenheit kaputt gegangen ist. Wenn da irgendwas dranhängt, aber da findet kein Austausch mehr statt. Da ist keine organische Beziehung mehr. Sondern eigentlich, ich hänge dran, damit Leute denken, ich gehöre noch irgendwie dazu. Und Verbundenheit kann man so schnell fälschen. Komm einfach nur regelmäßig in Gottesdienst. Komm zu den richtigen Veranstaltungen. Eigne dir Bibelwissen an, dass wenn du in einem Gespräch bist, erwähnen kannst, wie lange der längste König oder der König mit der längsten Herrschaftszeit regiert hat. Erwähne, oh, wie toll du die und die Bibelverse hältst. Aber dein Herz, das ist nicht da. Du bist vielleicht enttäuscht von Gott, weil er dein Gebet nicht erhört hat. Du verstehst ihn nicht, hast Zweifel, du ringst mit gewissen Dingen. Und da findet kein Austausch mehr statt. Und Jesus mündet dieses Bild vom Weinstock in ein starkes Bild, was er nachher in Vers 14 und 15 entfaltet. Das ist sehr schön und sehr spannend, dass du bei Vers 14 aufgehört hast. Weil für mich ist Vers 15 der eigentliche Höhepunkt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn man nämlich nur Vers 14 liest, dann denkt man, oh, okay, Jesus nennt sich mein Freund, aber nur, wenn ich tue, was er sagt. Dann bin ich aber eigentlich kein Freund. Dann bin ich Diener, bin ich Befehlsempfänger. Aber Jesus macht deutlich, nee. Leute, ihr seid die Art von Freunden, die Geheimnisse wissen. Das ist, in Amerika ist mir das öfter begegnet, da wurde jeder my friend genannt. Oder ich kam einmal in eine afrikanische Gemeinde und hab da mit den, und dann kamen sie, my friend. Und ich denke, wir kennen uns nicht. Das ist das erste Mal, dass ich diese, ich verstehe die Redewendung und so weiter. Das war in Tadschikistan auch so. Die kam mit, oh, mein Bruder. Ich denke, in Jesus sind wir Geschwister, du kennst mich aber nicht. Weil Freunde lassen einander teilhaben, was in einem ist. Und Jesus macht deutlich, ich nenne euch nicht mehr, ihr seid keine Diener. Ihr seid nicht nur Befehlsempfänger und Ausführende. Ihr seid Freunde, weil ich euch gesagt habe, was der Vater mir gesagt hat, ich lasse euch an den Geheimnissen des Vaters Anteil haben. Das ist Vertrautheit. Und wenn wir uns die Freunde Gottes ansehen, durch die Bibel hindurch, ich nehme nur ein Beispiel. Es gibt viele Männer und Frauen Gottes, aber ein Beispiel ist da besonders herausragend. Oder ein Beispiel anhand von zwei Personen. Wer war der erfolgreichste König Israels? Wer war der erfolgreichste König Israels? Ah, genau, die beiden. Wenn wir uns das ganz objektiv anschauen, Salomo, super Job gemacht. Sein Name war Programm, der Friede. Kein Krieg. Israel hatte zu seiner Herrschaft die größte Ausweitung seiner Geschichte. Er hat eines der Weltwunder erbaut. Einen riesigen Tempel. Und seine Haltung hat man an einer Sache gemerkt. Gott fragt, Salomo, du darfst dir wünschen, was du willst. Was sagt Salomo? Ich wünsche mir Weisheit. Und Gott sagt nicht, ach, doofe Bitte, sorry, leider falsche Antwort. Nee, er sagt, das ist eine gute Bitte. Und ich schenke dir Erkenntnis. David kennt man von seinen Fehltritten. Nicht nur sein Ehebruch, sondern der hat eine Familienkrise durch schwache Leitung hervorgerufen. Sein eigener Sohn hat ihn auf eine unvorstellbare Art und Weise bloßgestellt. Der hat Fehler gemacht und Gott sagt, du darfst meinen Tempel nicht bauen, weil du so viel Blut an deinen Händen hältst. Das darfst du nicht. Aber David wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Weil David, wenn er seine Gebete niederschrieb, dann sagt er Gott, ich will dein Angesicht suchen. Ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du mich kennenlernst. Und Vertraulichkeit entstand bei ihm aus dieser Verbundenheit. Und er betete, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf dem falschen Weg bin und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Gott, ich sehne mich danach, dass du mich korrigierst. Ich will, dass wir eine Beziehung haben, die nicht nur oberflächlich ist. Ich will nicht nur etwas über dich wissen, sondern ich will, dass du mich kennenlernst. Und ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, was du denkst, was du willst. Bei Mose war das ähnlich. Gott sagt, du, ihr könnt ins gelobte Land gehen. Ich gehe nicht mit. Ich schicke euch aber einen Engel mit und wird schon alles klappen. Was sagt Mose? Auf keinen Fall. Ich will da sein, wo du bist. Ich gehe da nicht hin, wenn du nicht mitkommst. Ich will bei dir sein. Und Gott macht dem Volk Israel das Angebot. Ihr könnt mich von Angesicht zu Angesicht sehen. Was sagt das Volk? Nee, wir nehmen lieber Mittler. Also versteht ihr, Vertraulichkeit ist nicht etwas, was einfach ist. Aber es ist das, wonach sich Gott sehnt. Das ist das, wonach Gott eigentlich die ganze Bibel über darum kämpft, dass er die Menschen einlädt in Vertraulichkeit, in eine enge Beziehung, wo wir nicht nur ihn vom Hörensagen kennen, sondern ihn wirklich kennenlernen. Und das Tragischste am Neuen Testament ist, dass Jesus eine Szene beschreibt, wo die Leute einmal vor ihm stehen und dann sagen sie, wir haben so tolle Sachen gemacht. Wir haben Leuten von dir erzählt, wir haben Dämonen in deinem Namen ausgetrieben, wir haben Wunder getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das ist für mich das Tragischste einer menschlichen Geschichte, die ich mir nur vorstellen kann. Da ist jemand verbunden, da ist jemand am Weinstock, aber da ist keine Vertraulichkeit, keine Beziehung. Das ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, dass Jesus irgendwann sagt, du Johann, ich kenne dich nicht, weil du mich nicht reingelassen hast. Du warst nicht wie David, der mich gebeten hat, erforsche mich. Du hast mich außen vor gelassen. Du wolltest etwas von mir. Du wolltest meine Wirkung. Du wolltest meine Vergebung, damit dein schlechtes Gewissen beruhigt ist. Du wolltest meinen Segen, damit es in deinem Leben gut ist. Du wolltest meine Gaben. Aber du wolltest mich nicht. Missionales Leben funktioniert nur, wenn wir verbunden sind mit ihm. Wir können nicht missionarisch leben, wir können nicht anderen von Jesus erzählen, wenn er uns nicht anspricht, wenn wir das nicht erleben, wie genial dieser Gott ist, wie heilig und groß dieser Gott ist, der seinen Sohn opfert, damit er uns seine Freunde nennen kann, der uns seine Geheimnisse anvertrauen will, der mit uns leben will, der dich einlädt, aufzuhören, nur mit ihm verbunden zu sein und einlädt in eine vertrauensvolle Beziehung. Und ich weiß nicht, vielleicht fällt es dir schwer, dass Gott dir zusagt. Du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Und zwar, wenn du tust, was ich sage, wenn wir in dieser Beziehung leben, wenn du auch hörst, was ich dir sage und das auch auslebst. Aber du, unsere Freundschaft ist gegründet, nicht durch dich. Das haben wir vorhin gesungen. Nicht durch mich, nur durch Christus allein. Und das wünsche ich dir. Das ist der erste missionale Wert und er bildet die Grundlage. Und wir müssen eine Art finden, dass wir das nicht nur vorspielen. Und das fällt mir immer wieder auf. Ihr glaubt nicht, wie leicht es ist, es vorzuspielen. Und ich kenne es aus meiner Dienstzeit, dass ich Krisen im Glauben hatte und da ging es mir nicht gut. Und es ist schwierig, wenn man Leuten dienen muss, aber das eigene Glaubensleben, da ringe ich, das ist nicht da. Und es ist, man kann es so leicht fälschen und etwas machen. Und vielleicht hast du den Blick verloren, weil du zu viel Dienst hattest, zu viel in deinem Leben ist. Und du hast den Eindruck, du hast keine Kraft, dich auf diesen Gott einzulassen. Du hast Angst davor. Was ist, wenn du Gott dieses Gebet nennst? Erforsche mich. Du hast Angst davor, wie Gott darauf reagiert, wenn er dir plötzlich zeigt, wo dein Weg nicht richtig ist. Ich möchte dich einladen, weil Gott ein Freund ist. Und Vertrautheit entsteht nur aus einer Verbundenheit. Eine Vertraulichkeit entsteht nur, wenn du dich hingibst, ihm Zeit gibst. Wie in einer richtigen Freundschaft. Zeit dem anderen schenken, auf ihn hören, in dem lesen und forschen, was er gesagt hat. Und zwar nicht nur Informationen, nicht nur Dinge über die Person, sondern versuchen zu erforschen, was bewegt diese Person? Was bewegt diesen Gott? Und das mache ich manchmal, dass ich sage, Jesus, du, das, ich weiß nicht, was dich da geritten hat. Bei der Tempelreinigung. Keine Ahnung. Und dann eröffnet mir Jesus etwas und merke ich, okay, ich habe so einen Teil verstanden. Aber wie würde eine Freundschaft aussehen, wenn du nur erzählst, oh, mir geht's so schlecht, oh, das ist alles so doof und du erzählst nur von dir, von deinem Problem, was du brauchst. Die Freundschaft würde nicht funktionieren. Du musst hinhören, du musst aufmerksam sein, du musst ihm erlauben, zu dir zu sprechen. Du musst ihm erlauben, dass er in dein Leben hineinspricht und hineinwirkt. Und dass wenn er dir sagt und wenn du sagst, erforsche mich, wenn du tatsächlich dich traust, erforsche mich und erkenne mein Herz, verstehe mich und begreife, was ich denke und sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf dem Weg der Zukunft hat. Und wenn Gott dir sagt, du, der Weg, auf dem du gerade unterwegs bist, der hat keine Zukunft. Ich wünsche mir, dass du Teil meiner Familie wirst, dass du Verbindlichkeit in Beziehungen lebst, dass du aufhörst, gewisse Dinge zu tun, dass du anfängst, gewisse Dinge zu tun und du sagst, schön, dass du das gesagt hast, ich mache genau das andere. Das machst du einmal, das machst du zweimal und was passiert mit der Beziehung? Man entfremdet sich. Dann werde ich vielleicht irgendwann nicht mehr fragen, weil ich weiß, die andere Person wird mir was sagen, da habe ich keine Lust drauf. Aber Jesus lädt uns ein zu dieser Art von Beziehung. Und das ist die Art der Beziehung, die Frucht bringt. Das ist diese Art der Beziehung, wo ein Austausch stattfindet. Und das ist das, worüber Jesus spricht. Und er sagt, die Frucht ist Folge der Verbundenheit. Und es ist eine Folge, nicht das Ergebnis. Nicht das Ziel. Also es ist nicht etwas, was ich aus mir herausquetsche. Das, was Jesus will, ist die Verbundenheit. Die Folge ist Frucht. Wenn er an mir wirkt, entsteht daraus Frucht. Er ist es, der wirkt. Die Rebe sitzt da nicht und denkt, ich muss Frucht produzieren. So funktioniert Biologie nicht. Sie entsteht aus der Verbundenheit. Genauso wie aus unserer Verbundenheit Frucht entsteht. Aber die Rebe ist abhängig vom Weinstock. Sie braucht die Nährstoffe, sie braucht das Wasser, sie braucht das Wirken dieses Gottes, so wie wir es auch brauchen. Und Jesus macht das sehr deutlich. Ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Und hier steht die größte griechische Art der Verneinung. Ihr könnt absolut nichts produzieren, was von Wert ist, ohne mich. Ihr werdet vielleicht gewisse Dinge machen, die schön aussehen, aber nichts, was Frucht ist. Und das ist doof, oder? Gerade für uns Leute im Westen, die wir ja alles Mögliche machen. Wir Menschen haben ein Entwicklungsland, von dem Deutschland Entwicklungshilfe bekommt. Und die haben eine Rakete auf den Mond geschickt. Vor Jahrzehnten, als die Computer so groß waren wie Kleiderschränke, wurde schon ein Mensch auf den Mond geschickt. Wir lieben es, Dinge zu machen. Und gerade wir im Westen, wir sind einem Machbarkeitswahn verfallen. Wir denken, wir können alles. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das wird nicht klappen, das kriegt ihr nicht hin, dann regt sich was in uns. Warte mal, wer hat das gesagt? Nee. Ich bin doch nicht abhängig von irgendetwas. Mir ist alles möglich. Und Jesus sagt, nein, das wirst du nicht schaffen. Es wird Dinge geben, die werden wir Menschen nicht schaffen. Und Frucht zu produzieren gehört dazu. Etwas, was Leben hervorbringt, was so lebensspendend ist, dass auch andere davon etwas abbekommen, ist nicht etwas, was wir Menschen machen können. Es ist Abhängigkeit. Und genauso ist es auch beim missionalen Leben. Missionales Leben, Leuten von Jesus zu erzählen, ist nicht etwas, was wir machen können. Das ist etwas, was er durch uns machen will. Wie ein Freund. Aus der Vertrautheit, aus der Verbundenheit, gemeinsam unterwegs zu sein. Und er sagt, du, mach doch mal das. Und dann stehe ich da und denke manchmal, nee, mache ich nicht. Das ist zu krass. Also, als ob du das machst. Ich weiß noch an meine erste Predigt habe ich gehalten. Da war ich noch nicht getauft, deswegen durfte ich das in meiner Gemeinde nicht. Aber das ist manchmal so die Sache mit Theologie. Gott steht manchmal über der Theologie von Gemeinden. Und ich war auf einem Basketballcamp, ne? Man sieht es ja, ich bin Basketballer. Und das war mit einer amerikanischen Partnerschule und einige Universitätsspieler waren da und die waren Christen. Und dann waren da Leute, die lasen Bibeln. Und 90% der Leute hatten mit Glauben nichts zu tun. Also wirklich nichts. Und ich war da ganz frisch Christ. Keine 5 Monate. Und dann hörte ich, wie einer meiner Mitspieler reinkam und sich darüber lustig machte, wie da jemand draußen Bibel liest und sagt, du bist doch auch einer von diesen frommen Spinnern. Willst du dich nicht dazusetzen und hören, was sie da so brabbelt? Und ich merkte, wie Jesus sagte, geh hin. Und ich denke, okay, dann gehe ich hin, habe meine Bibel genommen, habe mich da hingesetzt. Und dann sprach sie über einen Text und plötzlich entfaltete sich dieser Text vor meinen Augen und Gott sagt, fang an zu reden. Und ich denke, was soll ich reden? Rede. Und ich fing an. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Nach ein paar Minuten guckte ich mich um und plötzlich sitzen 50, 60 Leute um mich herum. Und ich denke, warte mal, was ist denn hier passiert? Und er sagt, nee, hier, der Platz ist zu eng, lass uns mal da hinten hingehen. Und dann saßen wir da mit 60, 70 Leuten, haben Lobpreis gemacht. Das war nicht Johann mit seiner tollen Rhetorik und lange vorbereiteten Predigt. Das war Gott. Und dieses Erlebnis ist das, was wir, dieses Gefühl der Abhängigkeit, dieses Gefühl, das kann ich nicht machen. Das ist nicht etwas, was ich produzieren kann, was ich aus meinen Fähigkeiten herausquetschen kann, nur wenn ich die Grenzen weit genug. Nein, Abhängigkeit heißt, Jesus, ich mache mich abhängig von dir. Ohne dich kann ich nichts tun. Und wenn du mir als mein Freund, als der Vertraute sagst, geh dahin, dann vertraue ich, dass ich da etwas mache. Und selbst wenn ich dabei auf die Nase falle, und es gab Momente, wo ich den Eindruck hatte, Gott sagt, geh und mach. Und ich habe mich auf die Nase gelegt. Meine Vertrautheit zu Jesus hat mir geholfen, dass ich nicht am Glauben verzweifelte. Das ist ein zweiter Wert. Ich wünsche dir, dass du lernst, dich von Gott abhängig zu machen. Und auch Abhängigkeit kann man faken, kann man fälschen, kann man so schön aussehen lassen. Ich bin kein strukturierter Mensch, ich bin ein strukturliebender Mensch. Ich liebe es, Dinge zu entwickeln. Ich liebe es, Ideen zu haben und zu sehen, oh, wenn man das so und so macht, dann entsteht dann etwas. Ich liebe Konzepte. Aber Konzepte erschaffen manchmal ein Trugbild. Sie erwecken den Anschein des Machbaren. Und wenn man nur dieses Konzept macht, Konzepte sind an sich nichts Schlechtes, aber wenn man ein Konzept macht und denkt, oh, wenn ich dieses Konzept mache, dann entsteht Frucht. Dann kann das sein, dass ich etwas produziere und die Leute sagen, oh, guck mal hier, die FEG Exertal, die macht so tolle Konzepte. Aber wenn wir es ohne Jesus machen, wenn wir nicht in der Abhängigkeit zu ihm sind, bringen die besten Konzepte nichts. Alles Echte wird im Gebet und aus dieser Verbundenheit geboren. Ohne die Abhängigkeit zu ihm können wir nichts tun. Und es ist manchmal erschreckend. Und diese Abhängigkeit offenbart, wie vertraut deine Beziehung ist. Ich erzähle euch noch ein letztes Beispiel und dann gehen wir in den Schluss über. Ich war klettern mit Freunden. Ich hatte Freunde aus Tadschikistan zu Besuch und habe gedacht, ich zeige ihnen eine deutsche Kletterhalle. Die haben viele Berge, wir haben Kletterhallen. Und wir sind in die Kletterhalle und waren dann am Klettern. Und ich habe sie immer gesichert. Ich habe einen Sicherungsschein. Und dann so meine tadschikischen Freunde, hey komm, geh doch auch mal klettern. Ich so, ihr könnt nicht sichern? Hä, so schwer kann das ja nicht sein. Ich so, nee, ich, in mir, mein Allmann innen drin, nee, geht nicht. Die haben keinen Schein, die dürfen das nicht. Und dann waren sie am Klettern und sagten, du, wir können nicht mehr, aber sichern können wir. Das waren zwei junge Männer, deutlich schmaler als ich. Und eine sagte, so ganz überzeugt, das kriegen wir schon hin, vertrau uns. Und wir waren echt gut befreundet. Ich habe gedacht, okay, komm. Und dann kletter ich hoch. Und die Wand war nicht hoch, die waren 8-9 Meter hoch. Also war jetzt keine Riesenwand. Als ich oben ankam und ich sagte, mach zu, das ist der Befehl, dass die Sicherung angespannt wird und ich mich in den Gurt setzen kann, merkte ich, der fuddelt an dem Gurt rum. Ich konnte mich nicht abhängig von ihm machen. Ich mochte ihn. Wir hatten eine tiefe Freundschaft. Aber ich habe nicht mein Leben in seine Hand gegeben. Das geht nicht. Wenn Jesus uns sagt und uns einlädt, kommt, folgt mir nach. Wenn er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel wie auf Erden. Darum geht hin zu allen Völkern. Dann sagt er, du, ich hab die Fähigkeiten dazu, dich aufzufangen. Mir ist gegeben alle Macht. Das ist die Grundlage für unser missionales Handeln. Du, wenn du dich fallen lässt, ich habe die Möglichkeit, dich aufzufangen. Wenn du mir vertraust, werde ich es schaffen, dich davor zu bewahren, dass du dir alle Knochen brichst. Und wenn du alle Knochen gebrochen hast, bin ich trotzdem da und ich liebe dich. Die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Alleine? Nein, der Herr war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Missionales Handeln ohne die Abhängigkeit zu Gott wird nichts hervorbringen, was dauerhaft Wert hat. Und wir brauchen dieses Vertrauen und wir müssen es lernen, neu abhängig zu machen. Gerade in einer Gemeinde wie der FEG Exertal, die so unglaublich viel macht und schafft. Aber man kann so viel machen und schaffen, ohne einen Vertrauensschritt zu gehen. Ich brauche keinen Vertrauensschritt, um eine PowerPoint fertig zu machen. Manchmal brauche ich einen Vertrauensschritt, um zu wissen, dass die Technik funktioniert, wie heute Morgen. Da ist Gebet notwendig. Heute Morgen kommt der Techniker zu mir und sagt, funktioniert nichts. Und da dachte ich, Jesus, ja, jetzt wird das, was ich predige, plötzlich Realität. Jesus, ich bin abhängig von dir und deinem Know-how. Hau rein, ich habe keine Ahnung, wo der Fehler ist. Und ich hoffe, die Geschwister aus dem Livestream sehen uns können diese Predigt nachverfolgen. Aber es gibt so viele Dinge, die in unserem normalen Leben sind, die kein Glauben, kein Vertrauen erfordern, keine Abhängigkeit erfordern. Und vielleicht hast du dich so arrangiert. Ich glaube aber, dass Jesus dich herausruft. Herausruft aus dem Boot. Und dazu bist du eingeladen. Und du brauchst dafür die Grundlage der Vertraulichkeit. Darum werden wir jetzt ein Lied hören. Und es ist ein Lied, das ein Bekenntnis ist. Es schaut auf mich, auf die eigene Identität, wer ich bin. Gott nennt dich seinen Freund, seine Freundin, Kind. Und er lädt dich ein in diese Verbundenheit, diese vertraute Beziehung. Er lädt dich ein in die Abhängigkeit zu ihm. Und ich wünsche dir, dass du dieses Gebet vielleicht mitbeten kannst. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht hast du heute gehört, wie Jesus dich ganz persönlich ruft in die Nachfolge. Das erste Mal. Da möchte ich dir Mut machen, dass du das singst und sagst, ja, ich weiß, dass ich dein Kind bin. Dass das die Grundlage unserer Beziehung ist. Vielleicht ruft dich Gott neu heraus aus der Bequemlichkeit. Vielleicht ruft er dich heraus in die konkrete Nachfolge. Ich wünsche dir, dass dieses Lied dazu dient, dass es zu einem persönlichen Gebet wird.